Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Die Fortsetzung der rot-grünen Regierungskoalition nach den Wahlen in Deutschland wird wahrscheinlich zu einer schnelleren Erzielung von Stellungnahmen zu offenen Fragen in den EU-Beitrittsgesprächen führen. Dies sagte der Chefunterhändler der Tschechischen Republik mit der Europäischen Union, Pavel Telička, der heute in Brüssel Gespräche über Landwirtschaft führt. Inhaltlich müsse man bei den Beitrittsgesprächen nichts ändern, meint Telička. Der Wechselkurs der tschechischen Krone ist dem Gouverneur der Zentralbank Zdeněk Tuma zufolge auch weiterhin überbewertet. Die tschechische Wirtschaft schafft es nicht, dem Tempo des Anstiegs der Krone standzuhalten, und wir betrachten die Krone auch weiterhin als überbewertet, sagte Zdeněk Tuma heute nach dem Treffen mit dem tschechischen Premier Vladimír Špidla und Finanzminister Bohuslav Sobotka. Beide Seiten haben vereinbart, dass auch weiterhin die Nichteinflussnahme der staatlichen Deviseneinnahmen auf den Wechselkurs gilt. Gegenwärtig bewegt sich der Wechselkurs zwischen 30 und 30,5 Kronen für einen Euro. Das Ergebnis der Bundestagswahl in Deutschland lässt nach Aussage des tschechischen Präsidenten Václav Havel auf eine bestimmte Kontinuität der deutschen Politik auch für die Tschechische Republik schließen. Havel führte aus, dass Tschechien mit der rot-grünen Regierungskoalition in Deutschland langjährige und gute Beziehungen habe. Ähnlich hatte sich zuvor auch der tschechische Außenminister Cyril Svoboda zum Wahlausgang in Deutschland geäußert. Drei Fünftel der Tschechen wollen wegen der Beseitigung von Hochwasserschäden keine höheren Steuern zahlen. Nur 5% der Befragten wären mit einer Steuererhöhung einverstanden. Wahrscheinlich zustimmen würden solch eine Maßnahme weitere 35%. Dies geht aus einer Meinungsumfrage hervor, die das Meinungsforschungszentrum STEM Anfang September durchgeführt hat. Im Böhmerwald ist in der Nacht zu heute der erste Schnee gefallen. Die merkliche Abkühlung der letzten Tage, die mit starken Regenfällen verbunden war, führte hier am heutigen Morgen zu Frühtemperaturen um den Gefrierpunkt und zu einer rund 2 cm dünnen Schneedecke. Die starken Regenfälle haben auch das Ansteigen der Flussläufe zur Folge. Doch die Meteorologen sehen lediglich die Gefahr, dass maximal die erste Stufe der Hochwasserwarnung in einigen Gebieten Südböhmens ausgerufen werden könnte. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Jitka Mladková.
Tagesecho.
Zwei Protagonisten des kommunistischen Regimes in der ehemaligen Tschechoslowakei standen am Montag wegen Beihilfe zum versuchten Vaterlandsverrat vor Gericht und wurden, wie es in Tschechien beinahe zur Regel geworden ist, freigesprochen. Das ist das Hauptthema des ersten Beitrags in unserem Tagesecho. Außerdem besuchen wir wieder einmal die historische Stadt Český Krumlov, Krumau, sprechen über die heute verkündeten Ergebnisse eines Wettbewerbs zur Beruhigung des Verkehrs in Städten und Gemeinden. Und zum Schluss informieren wir Sie über das 77. internationale 6-Tage-Rennen der Motorrad-Geländesportler, das dieser Tage in Tschechien ausgetragen wird. Zwei ehemalige ranghohe Funktionäre der kommunistischen Tschechoslowakei wurden am Montag vom Vorwurf freigesprochen, sich im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen im August 1968 des Vaterlandsverrates schuldig gemacht zu haben. Einzelheiten hören Sie im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Das öffentliche Interesse an dem Fall war groß und erwartungsgemäß unterschiedlich waren auch die Reaktionen auf das Urteil. Der ehemalige Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Miloš Jakeš, und der ehemalige Vorsitzende der tschechoslowakischen Regierung, Josef Lenart, standen wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Vaterlandsverrat vor einem Prager Gericht. Rekapitulieren wir kurz die wichtigsten Fakten. Der Staatsanwalt hatte in seiner Anklage behauptet, die beiden hätten im August 1968 im Zuge der Niederschlagung des Prager Frühlings die Okkupation der Tschechoslowakei in verfassungswidriger Weise unterstützt. Konkret ging man davon aus, dass sie damals in der sowjetischen Botschaft in Prag an Verhandlungen über die Bildung einer sogenannten Arbeiter- und Bauernregierung teilgenommen hätten. Diese sollte den Einmarsch fremder Truppen auf tschechoslowakisches Gebiet legalisieren. Die Richterin kam in ihrer Urteilsbegründung nun allerdings zu dem Schluss, dass hier kein strafbarer Tatbestand vorliege.
Angesichts dessen, dass das Vorgehen der Angeklagten nach dem Gesetz beurteilt werden muss, das zum Zeitpunkt der Tat gültig war, kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Tatbestand des Sturzes der Republik durch das Verhalten der Angeklagten nicht erfüllt wird, und zwar im Hinblick darauf, dass das grundlegende Anzeichen eines solchen Tatbestandes der Versuch des Sturzes des sozialistischen Systems wäre.
Dies jedoch wäre, so die Richterin, gerade bei kommunistischen Funktionären aber absurd. Ein weiterer Aspekt der Anklage bestand nun darin, dass Jakes und Lennart mit ausländischen Mächten, also der damaligen Sowjetunion und ihren Verbündeten, zusammengearbeitet und diese im Zuge der Okkupation unterstützt hätten. Dies sah das Gericht jedoch nicht als ausreichend erwiesen an. Zwar steht fest, dass die beiden Angeklagten nach der Verhandlung in der sowjetischen Botschaft beim damaligen Präsidenten Ludwig Svoboda vorsprachen, ob sie diesen jedoch tatsächlich im Sinne Moskaus unter Druck gesetzt oder ihn nur über die Verhandlungsergebnisse informiert hätten, könne nicht festgestellt werden. Damit folgte das Gericht der Linie des Verteidigers Jan Ligard. Dieser hatte gemeint, dass Verhandlungen mit einem amtierenden Präsidenten keinesfalls Vaterlandsverrat sein könnten. Einer der Angeklagten, Josef Lennart, meinte nach dem Prozess auf die Frage, ob er zufrieden sei, das ist Sache des Gerichts, das ehrlich gearbeitet hat. Es ist nicht wichtig, ob ich zufrieden bin, denn die Schlacht wird wahrscheinlich weitergehen. Ganz so sieht es nun auch aus, denn der Staatsanwalt hat sofort Berufung eingelegt. Auf die nächste Runde des Prozesses und auf neue Interpretationen des Falles Jakes Lennart darf man also gespannt sein.
Ich helfe Krumau wieder aus dem Wasser. Unter diesem Motto wurde eine Aktion im südböhmischen Český Krumlov Krumau ins Leben gerufen, die zur Wiederbelebung der Stadt beitragen will. Margita Maurova weiß mehr davon.
Das Schloss von Český Krumlov Krumau ragt auf einem hohen Felsen empor. Die Überschwemmungen vom vergangenen Sommer, die die Stadt darunter heimgesucht haben, haben es daher nicht betroffen. Und das Schloss konnte sogar als Evakuierungsstätte dienen. Nachdem der Wasserspiegel gesunken war, kamen die Mitarbeiter des Schlosses der Stadt mit einer weiteren Initiative zur Hilfe. Über die Motivation dafür spricht der Schlossdirektor Pavel Slavko.
Es war eine Idee, wie man dem Krisenkonto der Stadt helfen kann. Wir sind nämlich der Meinung, dass wir unsere Hände nicht in den Schoß legen und warten können, ob der Staat, die Europäische Union, ein reicher Mäzen oder sonst jemand Geld nach Krumau schickt. Ich persönlich glaube, dass Krumlov eine sehr starke Stadt ist, ein großes Potenzial an kreativen Leuten hat und im Unterschied zu kleineren Dörfern sich selbst helfen kann.
Es wurde daher initiiert, dass diejenigen, die im Tourismusbereich in Český Krumlov unternehmerisch tätig sind, einen Teil ihres Erlöses auf das Hochwasserkonto der Stadt überweisen. Außerdem gibt es eine Aktion, bei der auch Touristen und Besucher der Stadt helfen können.
Das ist eine Aktion, bei der T-Shirts verkauft werden. 25% des Preises, das heißt 50 Kronen, gehen dabei auf das Hochwasserkonto der Stadt. Es entstand der Slogan »Ich helfe Krumau wieder aus dem Wasser«, der zum Logo und Motto dieser Aktion wurde. Wir selbst kaufen uns diese T-Shirts und auch Besucher kaufen sie und verlassen die Stadt mit einem Zertifikat, dass sie ihr geholfen haben. Übrigens, es wurden bereits 700 T-Shirts verkauft, das heißt 35.000 Kronen auf das Konto der Stadt.
Das dunkelblaue T-Shirt mit der Inschrift »I'm helping Český Krumlov out of the water« kann auch per E-Mail bestellt werden, und zwar unter der Adresse castle@ckrumlov.cz. Das Angebot wird mit einer Aufforderung verbunden. Lassen Sie sich im T-Shirt an Ihrem Lieblingsort fotografieren und schicken Sie das Bild nach Krumau zurück. Ihr Foto wird in der Webgalerie auf www.ckrumlov.cz ausgestellt. Es wurde gesagt, auch die Touristen können Krumau helfen. Es kommen jedoch nur wenige Touristen. Ihre Anzahl erreicht derzeit etwa 50% des normalen Standes. Paradoxerweise sind darunter viele Japaner. Es gibt auch Gäste aus den Nachbarländern. Gesunken ist jedoch die Zahl der Amerikaner oder etwa der Holländer. Alle Krumauer behaupten allerdings, man brauche keine Angst vor einem Besuch in Krumlov zu haben. Alles sei in Ordnung und für die Gäste vorbereitet. Martin Haag, Manager der Firma Unios, die sich mit dem Fremdenverkehr in dieser Region befasst, hebt noch einen Aspekt hervor.
Der Besuch in Krumau kann zurzeit wohl für viele Leute interessant sein, denn die Stadt wurde am Wasser gebaut und war auf große Überschwemmungen vorbereitet. Vor 60 Jahren gab es hier noch keinen Lipno-Stausee und die Häuser wurden bei Hochwasser bis zur Höhe von 2-3 Metern überflutet. Dann sank das Wasser, die Häuser trockneten aus und das Leben ging weiter. Das, was in der Vergangenheit erfunden und gebaut wurde, kann sich mit dem Wasser auseinandersetzen. Die neuen Materialien mussten wir alle wegschmeißen. Es kann gewissermaßen auch als Inspiration dienen, wie unsere Ahnen das Problem mit dem Hochwasser gelöst hatten.
Soweit Martin Haag. Zu Besuch nach Český Krumlov, Krumau, laden wir Sie auch in unsere Touristensprechstunde am kommenden Samstag ein.
Und nun begrüße ich schon im Studio meine Kollegin Martina Schneiberkova, die gerade von einer feierlichen Veranstaltung zurückgekehrt ist. Bei dieser wurden Ergebnisse eines Wettbewerbs verkündet, der unter dem Motto Verkehrsberuhigung in Städten, Gemeinden stattfand. Martina sagt uns jetzt etwas mehr über diesen Wettbewerb.
Dieser Wettbewerb wurde überhaupt zum ersten Mal veranstaltet, und zwar von einem gemeinsamen Verkehrsprogramm. Das Programm heißt Verkehr für das 21. Jahrhundert und wird von zwei Stiftungen verwirklicht, zwar der Stiftung Partnerschaft und der Stiftung VIA. Beteiligt an diesem Wettbewerb waren auch das Verkehrsministerium sowie der Verband der Städte und Gemeinden und auch ein Magazin, das heißt Moderni Obec, also die moderne Gemeinde. Das Ziel dieses Wettbewerbs ist es eigentlich, gute Projekte, die in Tschechien in den letzten 5 Jahren verwirklicht wurden, zu popularisieren und vor allem der Öffentlichkeit vorzustellen. Und die besten Projekte, die ausgezeichneten Projekte, müssen auf irgendeine Art und Weise zur Verbesserung der Umwelt beitragen und vor allem einen menschenfreundlicheren, sicheren Verkehr fördern.
Nun bin ich aber sehr gespannt, welches der Projekte den Sieg davon getragen hat.
Es wurden 2 Projekte mit dem sozusagen ersten Preis ausgezeichnet. Dieser erste Preis bestand in einer Prämie im Wert von 100.000 Kronen. Und zwar, es handelte sich um ein Projekt aus Pilsen, dem Stadtteil Dubravka, und dort wurde eine sozusagen sichere Bushaltestelle errichtet. Diese Haltestelle entstand im Jahre 1999 und entstand eigentlich auf Initiative der Eltern, weil in der Nähe dieser Bushaltestelle befindet sich eine Schule und es kam dort sehr oft zu Unfällen, bei denen vor allem Kinder verletzt wurden. Und das zweite Projekt stammt aus der Kurstadt Luhačovice und dort wurde eine Kreuzung in den Kreisverkehr umgestaltet. Dazu wurde dort noch eine sehr schöne Fontäne errichtet, die eigentlich zur Verbesserung auch dieses Milieus beiträgt.
Also das klingt alles sehr schön, das ist ganz bestimmt interessant. Meine letzte Frage, das Motto des Wettbewerbs haben wir erwähnt, aber was war bzw. ist das Vorhaben der Wettbewerbsveranstalter?
Die Veranstalter versprechen sich von diesem Wettbewerb, dass vor allem dieser Wettbewerb bisschen mehr bekannt wird in den nächsten Jahren, denn diesmal nahmen nur 10 Projekte an diesem Wettbewerb teil, wobei nur 2 Projekte aus kleineren Gemeinden stammten. Und sie hoffen also, dass die guten Projekte auch ein wenig die Legislative im Bereich Verkehr beeinflussen werden, vor allem durch die Vermittlung der Kommunalpolitiker.
Also Interesse erwecken bei zuständigen Behörden, aber auch bei der Bevölkerung. Martina, ich danke dir für deine Ausführungen. Wie wir Sie, liebe Freunde, bereits in unserem Sportreport vor einer Woche informiert haben, wird diese Tage im Gebiet rund um die nordböhmische Stadt Jablonec nad Nisou, das 77. internationale Sechstage-Rennen der Motorrad-Geländesportler ausgetragen. Knapp 500 Enduro-Racer aus 33 Ländern haben seit Dienstagmorgen die anspruchsvollen Rennen in den drei Konkurrenzen Trophäe, Silbervase und Clubwettbewerb aufgenommen, die nach 1350 Kilometern am Sonntag in der Neiße Stadt ihre Sieger finden werden. Näheres von Lothar Martin.
Die Six Days, die Mannschaftsweltmeisterschaft im Enduro-Rennsport, hat nach 30 Jahren wieder ihren Weg in die Tschechische Republik gefunden. 1972 wurde sie hier zum letzten Mal ausgerichtet, im Gebiet rund um den Riesengebirgsort Spindlermühle. Warum die Austragung der diesjährigen WM-Prüfung dabei wieder an die hiesige Region Nordostböhmen fiel, dazu sagte der fünffache tschechische Six Day-Gewinner Petr Čemus gegenüber Radio Prag.
Für dieses Gebiet hat man sich aus dem Grund entschieden, weil man in den hiesigen Ortschaften die meisten Veranstalter von Motorradrennern antreffen kann. Zum Beispiel im nordböhmischen Hradec nad Nisou, Grotau, veranstaltet man regelmäßig Enduro-Rennen. Des Weiteren in Dvůr Králové nad Labem, Königshof an der Elbe, in Jablonec nad Nisou, Gablonc oder im Einzugsbereich von Semily, Semil. Daher entschied man sich für diese Gegend, da die hiesigen Organisationen mit Feuer und Flamme bei der Sache sind und große Erfahrung bei der Ausrichtung von Rennen haben. Zudem sagten wir uns, dass dieses Terrain ein Vorteil für unsere Fahrer sein wird, denn das in der Nähe gelegene Spindlerhofmlen war 1972 unser letzter WM-Austragungsort und es ist uns damals gelungen, das Rennen hier zu gewinnen. Und diese Tatsache wird unsere Rennfahrer neben der Unterstützung der Zuschauer noch zusätzlich motivieren.
Wir rechnen zu den jeweiligen Renntagen jeweils mit bis zu 10.000 Zuschauern, darunter nicht wenigen aus Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Daher werten wir uns die Sprecherin der tschechischen Polizeibehörde von Nordböhmen, Jamila Rupošová, verriet, auch Polizisten aus Sachsen zur Bewältigung des enormen Sicherheitsaufwandes zum Einsatz kommen.
Die Sicherheitsmaßnahmen während des Sechstagerennens werden auch von sächsischen Polizisten unterstützt, und zwar von zwei motorisierten Polizisten, die mit dem Grad im Einsatz sind, während ein deutscher Polizist direkt im Einsatzstab fungieren wird. Wir erwarten einen hohen Prozentsatz von Zuschauern aus Deutschland, die das Sechstagerennen besuchen werden. Das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bleiben Sie dran, bei uns geht es gleich weiter.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen sich dazu
Gerald Schubert
und Lothar Martin. Wie wir in unserer letzten Sendung vor 14 Tagen bereits angedeutet haben, ist von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns nicht nur jede Menge Post zum Thema Hochwasser eingegangen, sondern es waren auch mehrere Schreiben darunter, die sich mit den Ursachen und Konsequenzen der Flutkatastrophe befasst haben, die vor allem Böhmen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Oberösterreich heimgesucht hat. So schrieb Herr Michael Lindner aus Triptis in seinen ausführlichen Betrachtungen zur Jahrhundertflut unter anderem auch diese Zeile nieder.
Die Flutkatastrophe der Donau und der Elbe sind meiner Meinung nach die Quittung menschlicher Unvernunft. Bäche und Flüsse wurden eingeengt und begradigt, so dass gefährliche Wasserstraßen entstanden sind. Deichanlagen wurden mangelhaft gepflegt und die Naturgewalten unterschätzt. Immer häufiger und heftiger treten Unwetter auf, die auf die Klimaerwärmung zurückzuführen sind. Das alles erinnert mich an die Bibel. Im ersten Buch Moses ließ es Gott 40 Tage und Nächte regnen, um alles Leben und alle Sünden auf der Erde zu tilgen.
Welche Art von Sünden das sind, mit dieser Thematik befasste sich ganz besonders unser Stammhörer Bernd Bickelhaupt aus Seeham-Jugenheim.
Hemmungsloses Zubauen der Flüsse ist einer der Hauptgründe. Es wurde Bauland an Stellen ausgewiesen, an denen vor 50 Jahren kein halbwegs vernunftbegabter Mensch auf die Idee gekommen wäre, mehr als einen einfachen Heuschober hinzustellen.
Heute werden dort Gewerbegebiete eingerichtet, dort, wo sich der Fluss ausdehnen kann, wenn er mehr Wasser transportieren muss.
Und Herr Bickelhaupt nennt weitere Gründe.
Ein anderer Grund ist, dass aus den Flüssen immer mehr Kanäle werden. Das Wasser aus den kleinen Flüssen erreicht den nächstgrößeren fast gleichzeitig und nicht mehr so nach und nach, weil man es für modern hielt, Wasser immer schnellstmöglich abzuleiten. Die Kanalisierung rächt sich nun. Ein dritter Grund ist fehlender Wald. Weil im Erzgebirge der Wald zum großen Teil wegen der Luftverschmutzung abgestorben ist, konnte das viele Wasser auch nicht mehr gespeichert werden.
Nach all den genannten Gründen kommt Bernd Bickelhaupt zu dem Schluss,
dass die Umwelt nicht nur dazu da ist, dem Markt und der Wirtschaft zu dienen, ist bekannt. Es ist an der Zeit, dieses Wissen beschleunigt umzusetzen. Wenn es die Menschen nicht fertig bringen, die Fehler der letzten Jahrzehnte auszubügeln, müssen sie sich wohl an solche Ereignisse gewöhnen.
Eine schlimme Vorstellung, die geteilt wird durch Herrn Gerhard Robran aus Berlin, falls ihm zufolge nicht endlich die richtigen Lehren aus der Flutkatastrophe gezogen werden.
Es ist erschreckend, wie gewaltig und in welch immer kürzeren Abständen sich die Natur an uns rächt für unsere Frevel. Wie viel menschliches Leid damit verbunden ist. Immer wieder hofft man, die Menschen lernen daraus, nur wann? Aber die eine Seite hat angeblich kein Geld für vernünftige Projekte und die andere Seite will nur Profit machen.
Einen weiteren Gesichtspunkt in die anhaltende Hochwasserdiskussion bringen zwei weitere Hörerbriefe ins Spiel, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. So teilte uns Herr Otto Beutel aus Herne mit:
Auf der Fahrt nach Berlin konnten wir die verheerenden Überschwemmungen in Ostdeutschland sehen. Sonst traf es immer andere Gegenden im asiatischen Raum, wie China, Korea und andere Länder. Dass es das dieses Mal bei uns in Europa gibt und in diesem Ausmaß, konnte man einfach nicht glauben.
Wie auf Zuruf gab Herr Georg Stawski aus Recklinghausen eine passende Antwort auf die ähnlichen Betrachtungen oft anhaftende Sichtweise.
Ich hoffe aber auch, dass dieses Ereignis den Leuten, die am Biertisch meinen, alle Weisheit der Welt gepachtet zu haben, etwas anderes verdeutlicht. Dass das vorschnelle Urteilen über die Fähigkeiten anderer Staaten und Völker zynisch ist, wenn man im Trockenen sitzt. Zu oft hört man, wie der Spruch getan wird, Chinesen, Inder oder Bengalis seien total unfähig, etwas zu tun, wenn ihre Länder von Überschwemmungen heimgesucht werden. Auch entwickelte Länder wie Tschechien oder die Bundesrepublik Deutschland können vom Wetter gebeutelt werden und das in sehr krasser Weise, wie die letzten Tage bewiesen haben.
Abschließend merkt Herr Stawski zum Thema Hochwasser an:
Die Überschwemmungskatastrophe zeigt uns, dass der Zusammenschluss von Europa in guten wie in schlechten Zeiten notwendig ist. Wie heißt es so schön, wir sind auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden.
Neben der Flutkatastrophe haben unsere Hörer jedoch auch andere Themen wahrgenommen, die wir ihnen in den letzten Tagen ebenso vermittelt haben. Stammhörer Engelbert Burgner aus Hildesheim hat sich zum Beispiel der ersten Krise des neu gebildeten Prager Kabinetts unter Ministerpräsident Wladimir Spittler angenommen.
Nun hat es also gleich die noch junge Regierung Spittler bei der Abstimmung über das Steueränderungsgesetz erwischt und ihr eine Abstimmungsniederlage beschert. Irgendwie scheint man doch sehr gutgläubig gewesen zu sein, dass trotz der knappen Mehrheit schon alles gut laufen wird. Aber leider ist es nun anders gelaufen. Ist es eigentlich im tschechischen Parlament nicht üblich, dass die Regierungsparteien vor wichtigen Abstimmungen Probeabstimmungen durchführen, um Abweichler zu orten oder unsichere Kandidaten in die Mangel zu nehmen, um sie auf den richtigen Kurs zu bringen? Dieses ist meiner Ansicht nach keine demokratische Art und Weise, aber ein alter Brauch in den westlichen Regierungen, um so blamable Ergebnisse zu verhüten.
Mittlerweile haben die Prager Regierungsparteien eine Lösung aus ihrer Krise gefunden, indem sie eine sogenannte Garantieerklärung ausgehandelt und unterschrieben haben, anhand der solche Pannen bei zukünftigen Abstimmungen verhindert werden sollen. Sie sehen also, Herr Burgner, auch die hiesige Regierung ist sehr schnell lernfähig, wenn es um die Durchsetzung ihrer Interessen geht. Nur muss die von Ihnen als alter Brauch westlicher Regierungen beschriebene Probeabstimmung hierzulande erst noch Gewohnheit werden.
Zur guten Gewohnheit geworden ist es auch, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder einige bestimmte Rubriken unseres Sendeangebots lobend hervorheben. Wie zum Beispiel den Spaziergang durch Prag, zu dessen vorletzter Folge Herr Ralf Urbancik aus Eisleben unter anderem meinte:
Es war eine originelle Idee, sich den Ausflugszielen der Prager vor 100 Jahren zu widmen. Da wird man schon neugierig, wie die Plätze heute wohl aussehen.
Noch nicht zum allerbesten sieht es mit der deutsch-tschechischen Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg aus, auch wenn immer wieder neue Initiativen diesen Prozess ein Stück voranbringen. So schrieb uns Hörer Wolfgang Brodöl aus Köthen zu einem jüngst von uns zu dieser Thematik ausgestrahlten Beitrag.
In Teplice-Nad Metohijo wurde ihrem Bericht zufolge das Denkmal der Versöhnung und des Erinnerns eingeweiht. Dies auch gegen den Widerstand derer, die in Erinnerung an die Nazi-Herrschaft und deren Gräuel noch nicht bereit sind, dem Schritt zur Versöhnung mit den Deutschen zu folgen. Ich halte dieses Denkmal für ein gutes und nachahmenswertes Zeichen. Leider muss ich nach wie vor ernsthafte Zweifel anmelden, wenn es andererseits um die Ernsthaftigkeit der Bemühungen um Versöhnung von Seiten der sudetendeutschen Landsmannschaft geht. Die Äußerungen von Frau Steinbach in der Tschechischen Republik, die Wiedereinführung der ersten Strophe des Deutschlandliedes zu begrüßen, muss als bewusste Provokation gesehen werden. Sie ist nicht mit Gedankenlosigkeit, Unerfahrenheit oder mit der Jugend dieser Repräsentantin zu entschuldigen. Nicht ohne Grund wurde im Nachkriegsdeutschland bewusst auf diese Strophe des Deutschlandliedes verzichtet, die ursprünglich von Hoffmann von Fallersleben als dem Textdichter mit Blick auf die damalige geschichtliche Situation im durch Kleinstaaterei zersplitterten Deutschland als Mahnung zur Einheit gedacht war, die jedoch später zur geistig-moralischen Unterstützung deutschen Großmachtstrebens missbraucht wurde.
Soweit Herr Brodöl mit seiner sehr interessanten Ansicht und soweit auch unser heutiges Hörerforum, für das die Zeit immer wieder zu knapp bemessen scheint. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Gerald Schubert.
Und am Mikrofon verabschiedet sich auch im Namen aller, die diese Sendung für Sie vorbereitet haben, Jitka Mladková. Sie hört nun Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.